Gott schenke uns auch jetzt in der Predigt ein Herz für sein Wort und ein Wort für unser Herz. Das Thema haben wir gehört, Sehnsucht nach Sicherheit. Freunde kamen vor längerer Zeit, ich weiß nicht, wie sie darauf kamen, auf die Idee, mich zum Bungee-Springen einzuladen. Das heißt, sie mit festem Boden unter den Füßen würden bezahlen und ich, gesichert am TÜV geprüften Seil, springe in die Tiefe. Ich nehme an, die waren sich sicher, dass ich es nicht machen würde. Wie sicher ist Bungee-Springen? Also ich habe bisher noch keine Neigung verspürt, es auszuprobieren. Wisst ihr, mir und meinem Schwindel hat es schon gereicht, als ich auf dem Münsteraner Send dann in der Gondel saß im Riesenrad und oben blieb das eine ganze Weile stehen. Also das war genug für mich. Insgesamt muss man sagen, und das ist ein erster Leitgedanke, groß ist das Bedürfnis nach Sicherheit. Zum Beispiel im Straßenverkehr. Hat ja seinen Grund, dass wer Auto fährt, nicht gleichzeitig Handygespräche führen darf. Und es gab ja jetzt gerade in den vergangenen Tagen eine Aktion, wo viele Polizisten darauf geachtet haben, wer Radfahrer, Autofahrer telefoniert denn während des Fahrens. Und statistisch, viele Unfälle gehen auf so verursachte Unaufmerksamkeit zurück. Aber jedenfalls nicht jeder hat die Sache begriffen. Es war von einem Busfahrer zu lesen, der während er fuhr eine Bockwurst mit Senf verspeiste und er hatte diese Bockwurst vorsichtshalber auf sein Lenkrad gelegt. Also man merkt irgendwie, der Leichtsinn stirbt offenbar nie aus. Jedenfalls groß ist der Wunsch nach Sicherheit. Hausratsversicherung, Reiserücktrittsversicherung, Gepäckversicherung, Lebensversicherung, Sterbeversicherung. Von unserem Bedürfnis, uns gegen alle möglichen Risiken abzusichern, lebt ja eine ganze Branche. Also Hersteller von Alarmanlagen, Tresoren, allen möglichen Schlössern, private Wach- und Sicherheitsdienste haben gut zu tun. Aber wo gibt es Sicherheit? Früher empfahlen fürsorgliche Eltern ihren Kindern, einen sogenannten gesicherten Beruf zu ergreifen, und sie meinten damit meistens eine Beamtenlaufbahn. Ich weiß nicht, ob dieses Modell noch Zukunft hat. Welcher Arbeitsplatz ist schon sicher? Und wenn, wie man weiß, ein früherer Bundesarbeits- und Sozialminister immer wieder betonte, die Rente ist sicher, dann wissen wir heute unverblümt, was für ein kühner Satz das gewesen ist. Und die Zukunft betreffs Ausbildung, Beruf, Ruhestand ist ja nur eins von, ich sag mal, vielen Unsicherheitsfeldern im Leben. Vielleicht muss man am Ende gar sagen, so versichert wie heute waren wir nie. So unsicher wie heute waren wir auch nie. Groß ist das Bedürfnis nach Sicherheit im Leben. Wir Menschen wünschen uns Sicherheit, ganz normal. Wo suchen wir sie? Auch bei Fragen dieser Art schaue ich gerne in meine Bibel. Die Menschen, die uns in der Bibel begegnen, sind, auch wenn sie vor Jahrtausenden gelebt haben, sind uns in vielem so ähnlich und wir ihnen eben auch. Und dann denke ich daran, dass Jesus in Lukas 12 einmal von jenem reichen Kornbauern erzählt. Nach einer Rekordernte macht er das einzig Richtige, indem er größere Scheunen baut, um die Vorräte sachgemäß zu lagern. Und dann kommt sein großer Fehler. Du hast es geschafft, sagt er sich. Jetzt hast du ausgesorgt für viele Jahre, kannst das Leben genießen. Und Jesus sagt, wie kann einer so im Vergänglichen verhaftet sein, nur auf eigenen Gewinn aus, kein Gedanke an Gott, wobei Gott doch ganz andere Werte und Reichtümer zählen. Und sagt Jesus weiter, dass dieser Mann dann in der folgenden Nacht stirbt, dann steht er vor Gott. Ein Narr, sagt Jesus. als ob einer mit seinem Besitz, mit seinem Wohlstand sein Leben sichern könnte. Falsche Sicherheit gibt's offenbar. Wo überall lauert sie? Dann habe ich daran gedacht, wie das bei König Salomo war, von dem wir im Alten Testament hören. Man lese einfach mal im ersten Buch Könige, Kapitel 11. Salomo, er ist daran interessiert, seine Macht zu festigen. Und um seine Macht zu festigen, verbündet Salomo sich mit den kleinen und größeren Nachbarreichen. Und wie macht er das? Er heiratet jede Menge Prinzessinnen aus eben jenen Ländern. Nämlich wird erzählt, die Tochter eines ägyptischen Pharao, Moabiterinnen, Frauen aus Phönizien, viele andere. Liebe mag gelegentlich auch im Spiel gewesen sein. Jedenfalls verschwägert mit dem halben vorderen Orient. Ich denke, was für ein Sprachengewirr muss in Salomos Harem geherrscht haben. Soll man sagen, ein kluger Schachzug jedenfalls? Es garantierte doch eine gewisse Sicherheit in den nachbarschaftlichen außenpolitischen Beziehungen, also die Brüder und die Väter seiner Frauen, diese Könige und Kleinkönige ringsum, die würden doch nicht gegen ihren eigenen Schwager oder Schwiegersohn Krieg führen. Und dann wird uns berichtet von dem Problem, was sich daraus ergab. Seine zahlreichen Frauen und Nebenfrauen aus anderen Ländern, aus anderen Religionen, hatten naturgemäß großen Einfluss auf Salomo. Und als er älter wurde, brachten sie ihn dazu, steht dort, auch ihre Götter zu verehren, was in Gottes Augen abscheulich war. Und dann bekommt Salomo mehrfach Warnungen von Gott, aber er schlägt die alle in den Wind und Gott kündigt ihm daraufhin den Zerbruch seines Reiches gleich nach seinem Tod an. Was zeigt uns das? Was zeigt uns das? Gottes Volk, die Gemeinde, die Kirche Christi auf Erden soll keine Bündnisse mit weltlichen Mächten eingehen. Das mag Anerkennung bringen, scheinbare Sicherheit, aber um welchen Preis? Das ist die Frage. Es führt offenbar leicht in Abhängigkeiten, wo man unter fremden, schädlichen Einfluss gerät. Was zieht von Gott weg? Man setzt sein Vertrauen in anderes als in Gott. Und das kann nicht gut gehen. Also, das gibt es offenbar auch. Falsche Sicherheit oder sich in Sicherheit zu wiegen, wo gar keine ist. Der Apostel Paulus geht in einem seiner Briefe konkret auch darauf ein, im Neuen Testament, 1. Thessalonicher 5, Vers 3. Dort lenkt Paulus unsere Blicke auf das Ende der Welt, die Zeit also, bevor Christus wiederkommt. Und dann schreibt er, wenn die Leute sagen, was für ein Friede und welche Sicherheit, dann kommt plötzlich Verderben über sie. Also mit Jesus sollen wir rechnen, ganz nüchtern auf ihn warten, dabei unsere Verantwortung auch wahrnehmen, aber jedenfalls nicht, das will Paulus doch sagen, nicht in Friedenseuphorien verfallen wie so viele Leute, aber die leiden unter einem aus Sicht der Bibel echten Realitätsverlust. Groß ist das Bedürfnis nach Sicherheit. Es gibt eine spannende Geschichte, wiederum im Alten Testament. Im Buch der Richter, Kapitel 7, wird das berichtet. Da zerschlägt Gott Menschen in seinem Volk in ganz bestimmter Situation all ihre vermeintlichen Sicherheiten und sie machen die Erfahrung, dass seine Hilfe auf ganz andere Art kommt. Es ist also die Zeit der Richter in Israel, das waren auch politische Anführer, um 1100 vor Christus, in diesem Fall unter Gideon. Eine Übermacht von Midianitern, Amalekitern, der sogenannten Ostheere, lag wie ein alles bedeckender, so wird er gesagt, alles bedeckender Heuschreckenschwarm bereit, über Israel herzufallen. Das ohnehin bescheidene Heer Israels belief sich auf 32.000 Mann. es erscheint Gott zu groß. Ihnen will er den Sieg nicht geben, weil sie sich dann nämlich ihrer eigenen Tapferkeit und ähnlicher Dinge rühmen würden. Gott sagt, wer Angst hat, kann nach Hause gehen. Über 2/3 gehen daraufhin nach Hause. Da sind es noch 10.000. Schließlich bleiben nach einem weiteren Ausleseverfahren noch übrig 300. Dass denen der Sieg allein durch Gottes Eingreifen gelingen könnte, war jedem klar. Diese 300 waren weniger, als man allein zum Bewachen des Geräts benötigen würde. Also aus militärischer Sicht brauchte diese Rumpftruppe überhaupt keinen Kampf zu beginnen. Das würde in kürzester Zeit entschieden sein. Aber Gott will eben durch diese 300 Israel befreien, keinesfalls durch mehr. Also, das ist ja offenbar, deshalb wird uns das berichtet, das ist offenbar etwas, was wir uns merken sollen, nämlich manchmal reduziert Gott die menschlichen Möglichkeiten so sehr, dass einem nur die Resignation bleibt oder Glaube, das Vertrauen in Gott. Manchmal reduziert Gott die menschlichen Möglichkeiten so sehr, da bleibt einem nur zweierlei, entweder die Resignation oder das Vertrauen ganz in ihn. Leben, aber sicher. Und hier sind zwei Dinge zusammengestellt, Leben und Sicherheit. Und wisst ihr, verstanden wird das ja oft in der Weise, also hier ist der Bereich Leben, mein Leben, und jetzt schaue ich mal, woher und wie ich ein Höchstmaß an Sicherheit da hineinkriege. Das heißt, dann greife ich sozusagen hier und da ins große Sicherheitsregal und mit dem, was mir geeignet erscheint und was ich mir leisten kann, statte ich dann mein Leben aus, optimiere es sozusagen sicherheitsmäßig. Die Bibel, wisst ihr, empfiehlt einen ganz anderen Ansatz. Du hast für beides ein und dieselbe Adresse, sagt sie. In Gott gehört das zusammen. Lass ihn allein für dein Leben zuständig sein und empfange von ihm Geborgenheit. Das ist mein zweiter Leitgedanke. Die Antwort auf die Sehnsucht nach Sicherheit heißt Geborgenheit in Gott. Wie kann solche Geborgenheit in Gott entstehen? Eine Frau, sie ist Psychotherapeutin, berichtet, wie sie es erfahren hat. Ich bin Christen begegnet, jahrelang beschäftigte mich, was ich bei ihnen hörte und sah. Gegen vieles sträubte ich mich, aber ich kam zugleich nicht los davon. Gleichzeitig suchte ich überall andere Antworten auf meine Fragen. Eines Tages bin ich wieder mit Christen zusammen, da sagte Gott zu mir, gib mir alles, auch deinen geliebten Beruf. In dem Moment wusste ich gegen jeden Zweifel, Gott selbst steht vor mir und fragt mich. Nach hartem Ringen sagte ich es öffentlich, dass ich Gott alles gebe, auch meinen Beruf, und bereit sei, seinem Ruf ins Ungewisse zu folgen. Ich bat, dass man für mich beten sollte. Gott antwortete. Sein Heiliger Geist erfüllte mich immer tiefer mit der Erkenntnis, dass Gott mein liebender Vater ist. Ich kann das schwer beschreiben. Viele wissen, dass Gott Vater genannt wird, aber ihn als meinen liebenden Vater zu sehen, ist noch etwas anderes. Ich erkannte auch, dass ich nicht nur einige Fehler gemacht hatte, sondern eine Sünderin bin, aber dass der Vater mich trotzdem liebt. Er führte mich dann doch nicht aus meinem Beruf heraus. Ich übe ihn weiter aus, aber er ist Gott übereignet. Ich verrichte nun meine Arbeit nicht nur aus meinen Kenntnissen, sondern aus dem Gebet heraus. Die Frage, wie fand diese Frau Geborgenheit in Gott? Indem sie bereit war, im Gehorsam gegenüber dem, was sie von ihm verstanden hatte, alles, was ihr bisher ein sicheres Gefühl gab, sozusagen loszulassen. Und dass Gott Menschen so anspricht, ist ja überhaupt nicht neu. Wie sagte Gott einst zu Abraham, 3600 Jahre etwa muss das her sein, 1. Mose 12, Vers 1, verlass deine Heimat und deine Verwandtschaft. Und bedenken wir, dieser Sippenverband, Verwandtschaft, was das für eine Sicherheit bedeutete, doch für einen Beduin wie Abraham, verlass deine Heimat, deine Verwandtschaft und zieh in ein Land, das ich dir zeigen werde. Abraham vertraute Gott, er sprang sozusagen Gott in die Arme. Geborgenheit als Geschenk Gottes ist eine Frucht des Vertrauens auf ihn, den Vater Jesu Christi. Und ich denke, wir merken an dieser Stelle, dieses Geborgensein in Gott ist eine Beziehungsfrage, eine Beziehungsangelegenheit zum Vater. Ich erinnere mich an der Stelle daran, ich war ein kleiner Junge und was für ein Unterschied das war, ob ich dann bei reinbrechender Dunkelheit, mein Freund wohnte auf einem sehr einsamen Gehöft, ob ich dann bei hereinbrechender Dunkelheit allein durch ein Waldstück nach Hause gehen musste oder ob der Vater mich abholte, ob es in der Hand des Vaters war. An der Hand des Vaters, da konnte es ruhig finster sein, da konnte es ruhig der Weg weit sein und all das Rascheln und die Geräusche im Wald machten mir nichts aus. Gott ruft uns in die Beziehung zu ihm. Und Gott tut das, das ist seine Art. Gott tut das auf seine sehr persönliche Weise. Du, folge mir nach, sagt Jesus. Komm mit mir. Alle Tage werde ich bei dir sein, auch wenn du mich nicht siehst. Niemand ist dir so nah wie ich. Neben dir, unter dir, über dir, vor dir, hinter dir bin ich. Und der einst bei Gott, sagt Jesus, dorthin bringe ich dich, versprochen, wirst du mich sehen. Vertrau dich mir an, ich bin es wert, ich habe mein Leben für dich gegeben. So ernst meine ich das und so liebevoll. Menschen, die durch Christus in Gott geborgen sind. Der Missionar Paulus war auch so jemand, wie sonst hätte er eigentlich solch steile Sätze schreiben können, wie er das am Schluss von Römer 8 tut, Vers 38 und 39. Wisst ihr, ich bin überzeugt, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch unsichtbare Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch irgendetwas anderes in Gottes Schöpfung mich je von der Liebe Gottes trennen kann, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Ich finde, aus solchen Sätzen spricht doch die tiefe Überzeugung, Gottes Bewahrung endet nirgendwo, im Leben nicht und auch im Sterben nicht. In Gottes Herzen ist jeder meiner Tage bewahrt. Solange ich lebe, ist Christus bei mir und wenn ich sterbe, bin ich so gut wie bei ihm. Sehnsucht nach Sicherheit. Und jetzt müssen wir nochmal über einen besonderen Punkt sprechen. Wie ist das eigentlich, wenn die äußere Sicherheit ständig bedroht ist? Und in vielen Ländern ist das ja so. Wie gefährlich leben Christen dort, zum Beispiel in Teilen Ägyptens. Da ist das Mädchen Marian, 16 Jahre. Ihre Familie lebt in der Hauptstadt Kairo, in unmittelbarer Nähe zu jener Kirche, in die im Dezember 2016 ein islamistischer Selbstmordattentäter eindrang und 28 Menschen in den Tod riss. Marian hatte nach dem Gottesdienst gerade einen Tee für ihren Vater zubereitet, der sich noch in der Kirche befand, als das Geräusch der Explosion sie in einen Schockzustand versetzte. Mitarbeiter der Hilfsorganisation Open Doors besuchten sie einige Zeit später. Marian führte sie an die Stelle, an der ihr Vater gelegen hatte. »Hier habe ich ihn gefunden«, sagte sie. Ich habe seinen Kopf auf meinen Schoß genommen. Er hat mich gebeten, auf meine jüngeren Geschwister aufzupassen. Dann lächelte er friedlich und ging in den Himmel. Marian war zutiefst schockiert. Mein Vater war ein wunderbarer Mann, ein liebender Vater. Ich habe Gott gefragt, warum? Doch sie kann im Rückblick sagen, ich habe während dieser Zeit Gottes unvergleichlichen Trost gespürt und ich habe die Liebe der christlichen Gemeinschaft erlebt. Gottes Trost half ihr also, in ihrem tiefen Schmerz nicht zu zerbrechen. Und noch eins sagt sie, Jesus ist bei mir und wird sich um mich kümmern. Was sagen wir dazu? Bewegend, finde ich. In Ängsten leben und doch im Herrn geborgen sein. Sehnsucht nach Sicherheit. Wenn du das Risiko des Lebens mit Gott auf dich nimmst, wirst du festen Grund unter dir finden. Wenn du das Risiko des Lebens mit Gott auf dich nimmst, wirst du festen Grund unter dir finden. Gesagt hat das Elizabeth Elliot, eine Missionarin. Der Einsatz für Gott unter den Auca-Indianern in Ecuador und Südamerika bedeutete für sie und ihren Mann völliges Gottvertrauen und Loslassen von Sicherheiten. Und ihren Mann Jim hat es sogar das Leben gekostet. Wir brauchen Mut zum Leben mit Gott, auf dem Weg, auf den Jesus uns mitnimmt. Es kann Situationen geben, die sorgen bei uns für ein Kloß im Hals. Oder es kann Situationen geben, die bringen möglicherweise dann Ansehensverlust bei bestimmten Leuten mit sich. Oder sie verursachen weiche Knie. Also, Gott hat seinen Kindern jedenfalls nicht ein unbeschwertes Leben auf dieser Erde versprochen und auch nicht, dass sich alle schwierigen Fragen einfach in Luft auflösen. Wer also denkt, ja, Christus-Nachfolge, das ist ein ziemlich locker leichtes Leben, wer das denkt, der hat ein schiefes Bild davon. Echter Glaube weiß doch etwas von Herausforderungen, die sind oft nicht von Pappe, aber echter Glaube lässt sich im Vertrauen auf Gott darauf ein. Eine junge Christin, Ende 20 vielleicht, sagt in einem Interview, wie es ihr mit dem Weg, den Gott ihr gezeigt hat, geht. Ich habe das Gefühl, dass Gott mich in einem anderen Land haben möchte, um dort jungen Leuten von ihm und seinem Wort zu erzählen. Eine Stadt im Westen Spaniens wird es sein, Cáceres. Zur Vorbereitung mache ich jetzt zunächst eine entsprechende Fortbildung, um zu lernen, was für eine Missionarin wichtig ist. Ob ich mich freue? Ob ich Angst habe? Ob es mir schwerfällt? Ich freue mich total, dass es endlich losgeht. Aber Bammel habe ich auch. Bisher hatte ich einen normalen Bürojob. Da war klar, was jeden Tag passiert. Aber jetzt Reisedienst ist angesagt. Der Finanzen wegen, bin ich dafür gewappnet? Meine künftige Arbeit wird nicht bezahlt wie andere Jobs. Stattdessen werde ich von vielen einzelnen Personen gesponsert. Die geben Geld für mich und mein Projekt. Und da sind wir gleich beim nächsten Punkt, sagt sie weiter. Kann ich so auf Gott vertrauen? Alle Sicherheiten habe ich aufgegeben. Meine gut bezahlte Arbeitsstelle, nette Kollegen, super Chefs, die gewohnte Umgebung, den gewohnten Tagesablauf. Bald habe ich nicht noch mal mehr Geld. Das macht mir schon Angst. Das wird schon, sagen viele. Du musst nur auf Gott vertrauen. Klar, ist ja auch total einfach, wenn jemand ein beruhigendes Bankkonto hat. Aber ohne? Andererseits auch die Möglichkeit, Gott wirklich wirken zu lassen. Deshalb freue ich mich, sagt sie dann zum Schluss, ich freue mich auf die Zukunft. Wenn ich Gott die Kontrolle komplett überlasse, macht er etwas sehr viel Besseres aus meiner Situation, als ich, kleine Perfektionistin, es schaffen könnte. Sehnsucht nach Sicherheit. Und wir in unserem alltäglichen Leben, Was bedeutet es eigentlich, so im alltäglichen Leben in Gott geborgen zu sein? Du weißt, nirgendwo, ich betone nochmal, nirgendwo hältst du dich allein auf. Überall geht er mit. So wie König David das ja in seinem bekannten Lied Psalm 23 gesagt hat. Du bist bei mir. Und das heißt ja, du bist bei mir nicht nur dort, wo es schwierig und unangenehm ist, sondern im Schönen und Angenehmen ebenso. Manche Christen denken, habe ich das Gefühl, wenn ich mit ihnen rede, ja, also wenn es schwierig ist, dann ist Gott bei mir. Ja, ist er aber doch nicht nur dann. Wir brauchen ihn im Schönen, im Geselligen, Erfreulichen, nicht weniger als im Schwierigen. Geborgen sein in Gott. Du darfst wissen, er ist bei dir. Nun könnte jemand, ich weiß nicht, ob es so ist, aber es könnte jemand denken, geborgen sein in Gott, dann stößt einem ja nichts zu. Was sollte denn passieren, wenn Gott aufpasst? Ist das so? Erinnern wir uns an dieses ägyptische Mädchen, das seinen Vater verlor? Oder ich denke an dieser Stelle an ein Christival, an dieser Jugendkongresse vor Jahren, wo auf der Heimfahrt junge Leute mit ihrem Auto tödlich verunglückten. Hatten die vergeblich um Bewahrung gebetet? War Gott in dem Moment abwesend? Solche Fragen können dann ja kommen. Und wir merken, geborgen seid in Gott geht weiter als so eine Meinung, alles geht gut. Es endet selbst dann nicht, wenn jemand ums Leben kommt. Ich will an einem eher harmlosen Beispiel deutlich machen, was ich meine. Da war ich auswärts zum Predigen eingeladen. An Ort und Stelle bin ich angekommen, will im Untergeschoss noch mal eben die Toilette aufsuchen, gehe also die Treppe hinunter. Auf halber Höhe stolpere ich und stürze kopfüber, es war eine lange Treppe, kopfüber die restlichen Stufen hinab. Und ich weiß noch, wie mich das in diesen Sekundenbruchteilen durchfahren hat. Wie kommst du gleich unten an? Wirst du bewusstlos sein? Wie verletzt? Oder war es das überhaupt? Eine Frau aus unserer Gemeinde war einige Zeit zuvor tödlich beim Wischen der Treppe verunglückt durch einen Sturz. War es das? Also das ging mir in diesen Sekundenbruchteilen durch den Kopf. Es ging gut aus. Ja, es ging gut aus. Aber auch im anderen Fall, wisst ihr, wäre ich doch nicht aus Gottes Hand herausgefallen. Ich bin bei dir, verspricht der Herr. Das heißt, geborgen sein in Gott umfasst, umschließt das Leben hier, und zwar im Horizont der Ewigkeit, wenn wir bei ihm sein werden. Geborgen sein in Gott, er ist bei dir. Im Wohnzimmer, wenn du Gäste empfängst, im Krankenzimmer, wo du selber liegst oder jemanden besuchst, im Wartezimmer, wenn du einen Termin beim Arzt hast, im Arbeitszimmer, wo du einen großen Teil deiner Zeit verbringst, im Gästezimmer von Freunden, die du nach langer Zeit wieder siehst, im Kinderzimmer, wo du in die Welt des Spielens und Lernens von Kindern eintauchst, im Lehrerzimmer, wo Schüler zwar draußen bleiben müssen, aber Hektik bleibt nicht draußen, im Sitzungszimmer, wo Entscheidungen fallen, im Schlafzimmer, wo du die Ruhe der Nacht suchst, im Badezimmer, wenn fließendes Wasser über den Körper rauscht, im Sterbezimmer, wenn dein Leben hier auf Erden zu Ende geht, im Dachzimmer, wo es in einem Sommer wie diesem manchmal unerträglich heiß sein mag, Gott ist bei dir. Zum Beispiel auch im Kreissaal, in der Montagehalle, im Pferdestall, in der Küche, im Künstleratelier, im Großraumbüro, im Forschungslabor, in der Kantine einer Behörde. Gott geht voran Und die Nachhut ist da auch. Gut zu wissen, Gott stellt seine Treue nie ein. Ich möchte beten, lade herzlich dazu ein, in Gedanken die Worte mitzusprechen. Jesus, in deine Hände lege ich mich. Meine manchmal unruhigen Gedanken, die wirren Gefühle und den angefochtenen Geist. In deine Hände lege ich meinen müden Kopf, mein Scheitern wie auch das Gelingen und alle Früchte meines Tuns. In deine Hände lege ich alle, die mir Freude bereiten und alle, die es mir schwer machen. Manchmal, Herr, mache ich mir auch selber unnötig schwer. In deine Hände lege ich meine Schuld, die ich erkenne, und die, die mir gar nicht bewusst ist. In deine Hände lege ich das Vergangene, das Heutige und die Zukunft. Jesus, mein Herr und Gott, danke für das Leben mit dir und für alles, was du in mir bewältigst. Danke, dass ich in dir geborgen bin. Amen.